Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Die Unternehmerin, Politikberaterin, Bloggerin und Aktivistin Jenny Havemann hat vor gut 2 Wochen an der Uni Hamburg gesprochen. Und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus, aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt. Dort kam es bereits bei früheren Vorlesungen gehäuft zu antisemitischen Störungen, Anfeindungen und sogar Drohungen. Und auch bei ihr ist es so gewesen, als sie über Antisemitismus seit dem 7. Oktober gesprochen hat. Die 38-jährige Jenny Havemann ist mit 10 Jahren aus der Ukraine nach Hamburg gekommen, dort aufgewachsen und während ihres Studiums mit ihrem Mann nach Israel ausgewandert. Sie lebt modern orthodox und ist Mitbegründerin und Vorstand des German-Israeli Innovation Network, das unter anderem UnternehmerInnen und Medienschaffende miteinander verbinden möchte. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und gefragt, welche Eindrücke sie aus Hamburg zurück nach Israel genommen hat.
Meine Eindrücke waren leider diesmal vorrangig nicht positiv. Ich komme natürlich immer sehr, sehr gerne nach Hamburg zurück. Nicht nur, weil meine Familie und sehr, sehr viele FreundInnen dort leben, sondern weil es auch ein Teil Heimat einfach ist. Ich bin ja in Hamburg aufgewachsen und zur Schule, zur Uni gegangen und liebe einfach die Stadt. Es ist, wie wir Hamburger sagen, die schönste Stadt der Welt und ich bin super gerne dort. Leider war das diesmal kein angenehmes Gefühl, auch durch die Stadt zu fahren, die ich ja so gut kenne. Weil ja, ich einige Vorträge ja in Deutschland gegeben habe und in Hamburg waren geplant auch mehrere Schulbesuche an Schulen, wo ich eben auch über Antisemitismus und Israel und den Krieg erzählt habe und eben diese Vorlesung an der Uni Hamburg. Und eine Schule, an der ich sprechen sollte, hat im Vorfeld eine Mail bekommen, wo beschrieben wurde, dass im Prinzip ich ganz gefährlich sei und ich nur Hetze und Hass verbreite. Also ganz furchtbare Unterstellungen und Verleumdungen.
Sie wurden da drin auch als Genocide Jenny, als Völkermord Jenny bezeichnet.
Genau, das war dann in dem Flyer, also ein paar Stunden später, hat dann vermutlich, muss natürlich jetzt überprüft werden, dieselbe Gruppierung Flyer an der Schule ausgelegt, mehrere Flyer am Eingang. Und dort stand, hallo, hier ist Genocide Jenny und so weiter und so fort. Also auch furchtbare Unterstellungen und mein Foto. Und das, dieses Zusammenspiel mit meinem Foto auf dem Flyer und der Betitelung Genocide Jenny, also dass mir persönlich Kriegsverbrechen, angebliche Kriegsverbrechen unterstellt wurden, hat mir große, große Angst gemacht. Und das habe ich ja schon auf dem Weg nach Hamburg ja mitbekommen von der Schule, weil einfach ich weiß, auch in der Sprache der extremistischen Gruppen bedeutet das, dass ich als Verantwortliche oder angebliche Verantwortliche für Kriegsverbrechen, die ich natürlich nicht bin, auch ein legitimes Gewaltziel bin. Und das hat mich wahnsinnig beunruhigt. Ich habe dann direkt, als ich ankam in Hamburg, Anzeigen gestellt, war bei der Polizei, als ich dann aus Augsburg mit der Bahn ankam. Da ich aber keinen Polizeischutz bekommen habe und wie gesagt an mehreren auch Veranstaltungen teilgenommen habe und an mehreren Schulen, bin ich einfach durch die Stadt gefahren mit dem Gefühl, ja, was ist, wenn mich tatsächlich irgendjemand aus dieser Gruppierung oder aus diesem Netzwerk erkennt und mich möglicherweise auch angreift.
Sie hatten danach einen Post auf YouTube davon berichtet, dass generell Jüdinnen und Juden Angst in Deutschland hätten. Ich möchte mal ganz kurz diese Passage einspielen.
Wie jedes Mal beim Besuch in Deutschland merke ich und spüre ich und höre ich, dass die Bedrohung für Jüdinnen und Juden in Deutschland immens ist. Viele Freunde berichten, dass sie Angst haben. Dass sie Angst an Schulen haben, an Universitäten, auf der Straße. Sie haben Angst, als Jüdinnen und Juden erkannt zu werden, beleidigt, bedroht oder angegriffen zu werden. Es ist wirklich unerträglich.
Wie haben Sie dann Ihren Vortrag an der Uni Hamburg erlebt?
Das war natürlich schon emotional, eben aufgrund dieser Sachen, auch im Vorfeld mit der Schule war ich schon sehr, sehr angespannt. Es hat sich auch für mich zumindest so herausgestellt, dass ich vermutet habe, dass auch die Gruppierung, die den Protestcamp neben der Uni, muss ich noch korrigieren, ich habe im Video gesagt, dass an der Uni der Protestcamp ist, neben der Uni in Moorweide, dass möglicherweise diese Gruppierung auch hinter dieser ganzen Aktion, Schulaktion steckt. Und ich natürlich davon ausgehen musste, dass die auch bei der Vorlesung an der Uni Hamburg sein werden und dort, ja, wie auch immer, protestieren oder die versuchen, die Vorlesung zu stören. Als ich ankam, ich muss sagen, die Uni hat wirklich super die Security-Sache gelöst. Die haben Security eingestellt, die mich auch empfangen haben und mich begleitet haben. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich bedroht gefühlt, aber natürlich sehr, sehr unangenehm, weil die Bedrohung da war, also potenzielle Bedrohung. Und die Vorlesung selbst war leider auch nicht reibungslos. Denn plötzlich lief dann 10 Minuten, nachdem ich angefangen habe, ein Lautsprecher. Irgendwelche, ja, Propaganda-Laute, Chöre. Es war relativ laut. Die Security hat dann die Person oder die Person rausbegleitet, die diese Lautsprecher angemacht haben. Es war aber leider so, dass alle 10 Minuten irgendwo ein Lautsprecher dann wieder losging, eben meine Vorlesung gestört haben. Ich musste wieder ansetzen, was natürlich die Situation auch für mich nicht einfach macht, weil man, wenn man sowieso fokussiert ist, Vorlesung zu geben, dann immer wieder gestört wird. Also es war insgesamt die ganze Stimmung sehr, sehr angespannt. Es war eine kleine Situation, wo dann zwei von diesen mit Kufiya bedeckten Männern aufgestanden sind und nach vorne gehen wollten, sich hinsetzen wollten. Die Security und ein paar Menschen haben aber nicht verstanden, dachten, die wollen auf mich zu und sind dann aufgesprungen. Also es war immer wieder irgendwie so eine total angespannte und aggressive auch Stimmung, obwohl das eigentlich nur vielleicht 5, 6 Leute waren, die zu diesem Protestcamp gehörten, die im Saal saßen.
Sie sagten, dass Sie das Gefühl hatten, von der Security gut beschützt worden zu sein. Gleichzeitig gibt es Aussagen, dass keine Taschenkontrollen stattgefunden haben sollen, obwohl auch diese Lautsprecher angekündigt wurden und auch das Fotoverbot wurde nicht durchgesetzt. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Ja, das tatsächlich, also das mit Taschenkontrollen, das wusste ich nicht, dass das geplant war, aber das wäre wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll gewesen. Vor allem, weil eben diese Bedrohung ja schon im Vorfeld gegen mich gab, wäre das vielleicht tatsächlich sinnvoll gewesen, wenn entweder die Polizei oder die Security die Taschen kontrolliert hätten am Eingang. Also das hoffe ich, dass da vielleicht die Uni, die Polizei, die Security da Schlüsse auch zieht, bei solchen Veranstaltungen tatsächlich da nochmal härter zu kontrollieren. Und von Video- oder Fotoverbot wusste ich ehrlich gesagt auch im Vorfeld nicht. Aber als dann darauf aufmerksam gemacht wurde, hat dann die Security auch gebeten, die Personen das zu unterlassen, beziehungsweise dann wurden die auch später rausgeführt.
Ich möchte noch einmal etwas aus Ihrem YouTube-Post einspielen.
Hamburg ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Und doch habe ich tagelang unter Todesangst mich hier durch die Stadt bewegt. Die Schultour und die Schulvorträge habe ich trotzdem gemacht. Ich bekomme täglich online Hass und auch Drohungen und auch Morddrohungen. Aber ich lasse mich nicht in meinem Kampf gegen Antisemitismus beirren. Ich werde weiter kämpfen.
Sie wirken auf Ihren Social-Media-Kanälen unglaublich stark, Frau Havemann. Gleichzeitig reden Sie aber auch davon, dass Sie in Hamburg Angst um Ihr Leben gehabt hätten. Widerspricht sich das?
Ja, wenn man es so auf den ersten Blick sieht, widerspricht sich das vielleicht. Es ist aber so, dass insgesamt ja jüdische Menschen, ob in Deutschland oder weltweit, ganz oft unter Todesangst leben und unter Bedrohungen leben. Also es ist im Prinzip, wenn man das so platt sagen kann, in unserer DNA. So ging es auch meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Egal, wo sie gelebt haben. Das heißt, diese Angst ist nicht etwas, was uns bremst, sondern eher resilient macht und aufgrund der Geschichte, der jüdischen Geschichte, auch vor allem in Europa, wissen wir, dass wir nicht anders können, als einfach weiterzukämpfen. Natürlich gilt das nicht für alle. Nicht alle sind in der Lage oder haben die Zeit, diesen Kampf gegen Antisemitismus so zu betreiben. Für mich ist aber klar, dass ich eben diesen Kampf gegen Faschismus, Extremismus einfach auch für meine Familie, die auch im Holocaust umgebracht wurde, einfach weiterkämpfen muss. Und ja, ein Freund von mir, der übrigens auch aus Hamburg kommt, nicht jüdisch ist, der sagte einmal zu mir, als ich mal eine negative Erfahrung mit einem Gericht gemacht habe, als ich sagte, ich kämpfe aber weiter, sagte er, Jenny, du musst verstehen, dass du das nicht nur für dich machst. Du machst das auch für andere, die es vielleicht nicht können oder nicht wollen. Du kämpfst nicht nur für dich alleine. Und das ist auch tatsächlich so ein Gefühl, was ich auch habe und was ich auch reflektiert bekomme, auch von ganz vielen Followern, nicht nur von Menschen, die gar keine Verbindung zum Judentum haben, sondern auch von jüdischen Menschen, die sagen, danke, dass du das machst, danke, dass du aufklärst, danke, dass du kämpfst. Wir stehen hinter dir. Und es stehen auch sehr, sehr viele hinter mir, die eben nicht jüdisch sind, aber die verstehen, dass es in diesem Kampf nicht nur um den Kampf gegen Antisemitismus geht, sondern es geht insgesamt um den Kampf gegen Extremismus.
Frau Havemann, warum tun Sie das alles, anstatt sich in Ruhe zurückzulehnen und Veranstaltungen in Israel zu organisieren?
Also ich habe ja schon, als ich in Hamburg auch aktiv in der jüdischen Gemeinde war, Jugendzentrum geleitet habe, Vorstand vom jüdischen Studentenverband war, war mir schon dieser Kampf für Sichtbarkeit des jüdischen Lebens, für Kampf gegen Antisemitismus, deutsch-israelische Beziehungen waren mir das damals schon sehr, sehr wichtig. Und ja, vielleicht bin ich auch irgendwie so eine Art Kämpfernatur, wenn man das so irgendwie sagen kann. Ich erinnere mich auch, als ich klein war, meine Mutter zu mir sagte, dass ich so ein unfassbar großes Gerechtigkeitsgefühl habe. Also sie hat das schon sehr früh gesehen. Das mag auch daran liegen. Und ich mache auch durchaus viele Sachen, die mit Deutschland und Israel verbunden sind. Also zum Beispiel so Business-Delegationen für deutsche Unternehmen in Israel. Ich versuche auch israelischen Alltag auch auf Social Media zu zeigen und das Leben hier in Israel. Aber ich weiß nicht, das ist einfach so dieser Kampf für Gerechtigkeit. Irgendwie steckt in mir drin und ich kann einfach nicht ruhig sitzen. Ich war ja letztes Jahr auch jede Woche bei den Demokratieprotesten in Israel dabei, weil ich einfach für diese Demokratie kämpfen wollte. Und ja, seit Jahren sehe ich einfach, wie sich dieser Antisemitismus, ob online oder an den Unis, ausbreitet. Und wenn wir das nicht machen, jetzt egal wie viele wir sind, ob jetzt 5, 10 oder 20 Leute in der Öffentlichkeit gegen Antisemitismus kämpfen und ich möchte eben Teil dieses Kampfes sein, dann werden wir einfach erleben, dass dieses nie wieder tatsächlich einfach gar keine Bedeutung hat.
Sie haben Ihre ersten 10 Jahre in der Ukraine gelebt. Das heißt, dass Sie in den vergangenen 2,5 Jahren 2 Kriege in Ihren Heimatländern erlebt haben. Wie gehen Sie damit um?
Ich muss sagen, als der Krieg in der Ukraine losging, ich hatte ja einen großen Teil meiner Familie dort, also nicht meine Eltern, aber der restliche Teil, da ging es mir wirklich, wirklich furchtbar schlecht. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass ich gar nicht in der Lage war, wirklich vor Ort zu helfen. Also, wie Sie vielleicht merken, dieser Tatendrang tatsächlich auch etwas, nicht nur irgendwie ja traurig zu sein oder gestresst zu sein, sondern auch tatsächlich was zu machen, ist bei mir eben sehr, sehr groß. Und ich konnte aber nicht wirklich helfen. Und meine Familie war eben diesem russischen Angriff, ob in Kiew oder in Dnipro, eben komplett ausgesetzt. Und ich war monatelang wirklich emotional wie, ja, wie irgendwie so eine Mumie, die durch die Gegend gelaufen ist. Also mir ging es wirklich furchtbar. Ich war dann natürlich ganz froh, ein paar Monate später, als meine Familie dann geflohen ist, zum großen Teil nach Israel, eine Tante, Cousine nach Hamburg. Da war ich natürlich erleichtert. Ich habe aber immer noch Familie dort und es ist furchtbar und schrecklich mit anzusehen, wie das Land auch drunter leidet. Und in Israel ist es aber ein bisschen anders. In Israel sind wir zum einen gewohnt, Raketenangriff aus Gaza gibt es alle 1 bis 2 Jahre und das haben wir auch erlebt, seit wir hier leben. Und man fühlt sich aber auf der anderen Seite trotzdem sicher. Also dieses Sicherheitsgefühl, ich habe gestern noch mit meiner Cousine aus der Ukraine gesprochen, die hier in Israel lebt, und sie sagte auch, also so wie ihr das tut, was in der Ukraine passiert, aber hier in Israel fühlt sie sich auf jeden Fall sicherer, weil wir einfach auch eine stärkere Armee haben, bessere Systeme, die uns schützen, etc. Und wir auch einfach keine andere Wahl haben. Wir haben nur dieses eine Land. Und so schwer es ist, wirklich diese 2, 3 Jahre waren einfach wirklich emotional Horror. Aber wir haben keine andere Wahl, wie dieses schöne Lied, israelische Lied, in Eretz Acheret, ich habe kein anderes Land. Wir haben nur uns als Volk, also das jüdische Volk weltweit, was auch zum großen Teil zusammensteht. Und wir haben nur dieses eine jüdische Land, was wir eben verteidigen müssen. Und das werden wir auch tun. Und ich habe irgendwie trotzdem Hoffnung. Ich sage mal, ich bin hoffnungslose Optimistin. Also egal, ob der Kampf gegen Antisemitismus oder eben für Israels Existenz sehr schwer ist und teilweise sehr, sehr deprimierend. Aber wir dürfen einfach diesen Optimismus nicht aufgeben.
Sehen Sie in den jeweiligen Auseinandersetzungen Parallele oder sind das völlig getrennte Konflikte für Sie?
Das sind sehr, sehr viele Parallelen. Also zum einen die ganz offensichtliche Parallele ist, dass es eben alles aus einer politischen, ideologischen Achse kommt. Also Iran, Russland, Nordkorea, China etc. Das sind alles Länder, mittlerweile leider auch die Türkei da ganz groß dabei. Das sind alles Länder, die eben gegen diese liberale westliche demokratische Ordnung kämpfen. Und die kämpfen in der Ukraine dagegen, die kämpfen in Israel dagegen. Das sind auf jeden Fall Parallelen. Und mein Iran und Russland und so weiter und Nordkorea etc., das weiß man ja mittlerweile, unterstützen ja in beiden Konflikten, ja, den Aggressor oder die Aggressoren. Und zum anderen höre ich auch tatsächlich von vielen aus der Ukraine, dass sie sich wie quasi das zweite Israel fühlen, die eben ständig angegriffen werden. Und ich glaube, dass sie auch so mittlerweile die UkrainerInnen so eine Resilienz aufbauen und eben auch um ihre Existenz im Endeffekt kämpfen. Also das ist auch noch eine Parallele. Und ja, ich hoffe nur auf das Beste, dass wir am Ende irgendwie, auch wenn das märchenhaft vielleicht klingt, dass das Gute siegt.
Ich hatte gerade von Heimatländern gesprochen. Das wären bei Ihnen wohl drei: Ukraine, Deutschland und Israel. Engagieren Sie sich in allen Regionen?
Ja, schon ein bisschen. Also in der Ukraine vielleicht am wenigsten. Ich habe da ein bisschen geholfen, vor allem am Anfang, auch Geld gesammelt für meinen Onkel, der da auch in der Stadt geholfen hat, Menschen rauszuholen, zu helfen. Und in Deutschland und Israel wahrscheinlich stärker. Also da ist die Beziehung vielleicht emotional stärker. In Deutschland engagiere ich mich ja natürlich ganz, ganz stark mit verschiedenen Projekten. Ob das der deutsch-israelische Mediengipfel Media Tel Aviv ist, den ich mit Susanne Glas organisiere, oder der Hackathon gegen Antisemitismus, den ich mit Wenke Stegemann organisiere. Also verschiedene Projekte, diese Schultour, Vorträge etc. Und auf der anderen Seite in Israel versuche ich eben durch die Delegation aus Deutschland eben die Tech-Industrie zu stärken. Aber wobei das ja auch gegenseitige Wirkung quasi hat. Also die deutsche Wirtschaft hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile von den israelischen Innovationen. Ja, also durchaus Ukraine vielleicht ein bisschen weniger, aber Deutschland und Israel ist bei mir ganz, ganz stark in meinem Engagement.
Jenny Havemann, vielen Dank für das Gespräch.